ein 70er-Niveau sollte man jedes Bestandsgebäude bekommen können, ne? Auf 55 ambitioniert.
Hurra, wir bauen. Der Podcast rund ums Bauen und Renovieren vom Family Home Verlag. Mein Name ist Monika Läufle, ich bin Chefredakteurin beim Family Home Verlag. Wie versprochen haben wir jetzt den zweiten Teil unserer Renovierungsförderungsfolge. Mir gegenüber sitzt immer noch Andreas Köhler. Nochmal vielen Dank, dass du mitmachst. Er ist Bauherren-Schutzbundberater, freier Architekt und Energieeffizienzexperte für Förderprogramme des Bundes. Also im ersten Teil haben wir über die Einzelprogramme gesprochen, die Einzelförderung. Oft macht es ja auch Sinn, dass man mehrere Sachen gemeinsam macht, dass man ein Haus einfach auf eine Effizienzhausstufe hebt. Wir wollen jetzt darüber reden, welche Stufen gibt es, was bedeutet das eigentlich und natürlich, wie viel Förderung gibt es. Vielleicht erstmal zur Erklärung, was ist überhaupt ein Effizienzhaus, welche Stufen gibt es und gibt es da eine Unterscheidung zwischen Renovierung und Neubau? Einfach mal, damit wir es einfach vollständig haben, lass uns ganz, ganz kurz auf den Neubau gucken. Hier gibt es eigentlich noch KfW 55 und KfW 40.
Das ist richtig, ja. In der Zwischenzeit muss man sagen, weil sich der Mindeststandard immer weiter erhöht hat oder weil es immer verschärft wurde, deswegen gibt es nur noch 55 und 40. Ursprünglich gestartet sind wir bei 100, da war das der Mindeststandard und je tiefer ich komme, desto besser werde ich. Und bei den Bestandsgebäuden starten wir heute beim KfW 85, geht auch runter bis KfW 40 und haben da eben dann, wie du am Anfang angeschnitten hast, Förderbedingungen, die in die Darlehensform gehen.
Genau, einfach nochmal zur Erklärung, weil das schon ein bisschen verwirrend auch ist. Also beim Neubau gefördert wird noch KfW 40, aber man muss dann auch ein paar Nachhaltigkeitsbedingungen erfüllen. Und wenn man jetzt neu baut und sich einfach nur an die gesetzlichen Vorgaben hält, dann ist man ungefähr auf der Effizienzhausstufe 70, ohne was Besonderes zu tun.
Richtig, genau.
Die Zahl bringt einem eigentlich überhaupt gar nichts, aber es ist jetzt nur für die Einschätzung.
Es ist nur, um das mal irgendwie einfach zu erklären, was denn überhaupt ein Effizienzhaus ist. Ja. Und das Effizienzhaus unterschreitet einfach das Mindestniveau sozusagen. Genau. Ja. Und ein 70er unterschreitet das Mindestniveau um 30%. Also ist 30% besser.
In der Renovierung gibt es das Effizienzhausdenkmal und dann gibt es noch die Stufen 85, 70, 55 und 40. Also man kann ungefähr sagen, wenn man jetzt versucht, bei der Renovierung auf eine Effizienzhausstufe 70 zu kommen, dann ist man ungefähr auf dem Niveau von einem Neubau.
Genau, richtig.
Wie wird man denn ein Effizienzhaus? Also welche Faktoren sind da ausschlaggebend? Was muss man tun, damit es ein Effizienzhaus wird?
Also beim Effizienzhaus ist entscheidend, dass man die gesamte Gebäudehülle und die Anlagentechnik betrachtet. Wir haben ja in der letzten Folge mehr über diese Einzelmaßnahmen gesprochen und bei der Einzelmaßnahme gibt es immer die Anforderung an das konkrete Bauteil. Das gibt es beim Effizienzhaus nicht, sondern an die gesamte Gebäudehülle. Was ist damit gemeint? Das ist eine rechnerische Planungsleistung. Also letzten Endes wird untersucht, wie viel Dämmung ist notwendig an den Außenwänden, um eben in eine bestimmte Stufe zu kommen und wie erzeuge ich diese Energie. Also wir reden quasi um eine Komplettsanierung.
Und das heißt dann am Ende von der Renovierung gibt es dann so bestimmte Daten, die man messen kann oder Daten, die man sich einfach anschauen kann vom Bauteil. Also zum Beispiel, wie viel Wärme verliert das Haus?
Genau.
Und dann weiß ich meine Effizienzhausstufe.
Genau, es gibt da zwei Kennwerte, das ist jetzt sehr technisch. Es gibt einmal die Transmissionswärmeverluste, das heißt also, wie viel Energie geht über die Gebäudehülle verloren. Und es gibt den Primärenergiebedarf. Da ist beinhaltet, wie ich meine Wärme erzeuge, inklusive der vorgelagerten Prozesskette. Deswegen heißt es Primärenergie.
Also heißt ganz vereinfacht ausgedrückt, welche Heizung habe ich im Technikraum und wie gut dämmt mein Haus.
Genau.
Ganz einfach runtergebrochen.
Genau. Und da haben wir halt hier die tolle Möglichkeit, dass jetzt im Bestand, hat man ja manchmal Gegebenheiten, die dann auch nicht ganz einfach zu bearbeiten sind. Und hier haben wir eben die Möglichkeit, an manchen Stellen ein bisschen weniger zu tun und das dafür an anderen Stellen wieder auszugleichen. Also wenn man eben jetzt eine spezielle Situation hat, wo man vielleicht an einer ganz speziellen Stelle gar nicht so viel Dämmung aufbringen kann, dann zum Beispiel einen Kellerabgang. Ja, und wenn ich da jetzt die Dämmung aufbringe, die gefordert wäre, dann kriege ich so eine schmale Durchgangsbreite, dass es nicht mehr gebrauchstauglich ist. Dann kann ich da bewusst ein bisschen weniger Dämmung aufbringen und dafür mache ich an einer anderen Stelle bin da jetzt zum Beispiel wieder beim Dach, wo es mich nicht stört, dann mache ich einfach mehr.
Also heißt, man kann dann, das Ergebnis zählt, aber wie ich da hinkomme, das kann ich dann quasi variieren und habe dann einfach auch die Möglichkeit, dann Sachen, die nicht so gut sind, mit anderen Sachen auszugleichen.
Ja, genau.
Oder zum Beispiel, wenn ich so eine ganz schöne alte Steinmauerwand zum Beispiel habe und die da jetzt keine Dämmung davor klatschen will, dass ich mir auch überlegen kann, dass ich dann irgendwie die Dämmung vielleicht auch anderweitig anbringen kann oder andere Möglichkeiten habe, dass ich dann irgendwie trotzdem noch auf eine Effizienzstufe komme.
Richtig, also zunächst mal alle, die in diesem Bereich seriös unterwegs sind, sollten auch einen ästhetischen Anspruch haben und ich kenne wenig gute Energieberater, die eine Dämmung auf eine Naturstandwand klatschen wollen. Deswegen habe ich gelacht. Ich weiß, was du damit sagen willst. Nein, aber natürlich würde man versuchen, diese Naturstandwand zu erhalten, sie nicht zu dämmen. Das hat aber natürlich dann auch was damit zu tun, welches Niveau man anstrebt und ob man es, wie gesagt, ausgleichen kann oder ob man es vielleicht an einer anderen Stelle aufbringen kann. Aber wenn ich eben zum Beispiel eine Schwachstelle in der Gebäudehülle habe und ich habe gute Gründe, die auch so beizubehalten, vielleicht ist es ja auch irgendwie prägend für das Gebäude oder vielleicht hat es ja dann auch eine architektonische Qualität, dann komme ich eben vielleicht auch nicht auf ein Effizienzhaus 40 im Bestand, sondern erreiche halt nur eine Stufe, die ein bisschen schlechter ist.
Ja. Und das wäre trotzdem
ist trotzdem aller Ehren wert, sozusagen.
Was ist denn eine Stufe, die eigentlich jedes Haus erreichen müsste? Kann man das so allgemein sagen?
Ja, das ist die Frage, wen du jetzt fragst. Ne?
Also,
ich meine den Bewertungsmaßstab. Ja. Ne? Also ich denke, wenn man natürlich so Klimaschutzziele zurande ziehen würde, dann muss man natürlich ein sehr hohes, ambitioniertes Niveau wählen. Da sind wir eher bei KfW 55.
Okay. Ja.
Das ist aber schon ambitioniert für das eine oder andere Bestandsgebäude. Okay. Ne? KfW 40, würde ich sagen, ist wirklich nur in Ausnahmefällen möglich. Ausnahmefälle heißt, entweder das Bestandsgebäude eignet sich wahnsinnig gut oder der Bauherr hat den Anspruch, ein Leuchtturmprojekt zu errichten. Ich will das nicht totreden, aber man muss realistisch bleiben.
Also müsste sehr, sehr viel Geld reinstecken. Man braucht sehr, sehr viel Materialien und dann ist die Frage, also ist es dann noch von
also,
der Balance?
Ja, du wolltest fragen, rentiert sich das? Ja. Ich sage zu meinen Bauherren immer, es rentiert sich alles. Es kommt nur auf den Zeithorizont drauf an, den man fokussiert, aber das Paket muss rund sein, es muss ausgeglichen sein und das ist an der Stelle dann schon ein bisschen, das sagt man, da gibt es andere Prioritäten.
Okay.
Also 55 ist noch realistisch. Ich würde in Anspruch nehmen, für mich und meine Kollegen, also auf dem 70er-Niveau sollte man jedes Bestandsgebäude bekommen können. Ne? Auf 55 ambitioniert und 85 ist natürlich ein bisschen, ist vielleicht dann da auch so eine schrittweise Geschichte. Ne? Vielleicht hat man noch ein Dach, das ist nicht ganz optimal, aber das ist noch relativ jung. Man hat es damals nicht ganz so konsequent gedämmt und dann kommt man vielleicht halt nur auf 85, wenn man sagt, ich will das jetzt nicht wieder anlangen.
Das heißt, es ist auch ein bisschen Rechenspiel, wenn man sagt, ich könnte mir jetzt die Dachdämmung bei den Einzelmaßnahmen als Förderung holen oder ich dämme das Dach und komme damit jetzt zum Beispiel eben wie auf die Effizienz auf 85 Stufe, dass ich da einfach mal hin und her rechne, was macht denn mehr Sinn?
Ja, das kann man natürlich tun. Die Frage ist natürlich immer, auf was kommt es mir drauf an? Im Moment haben wir ja jetzt wieder höhere Zinsen, also demzufolge ist der Zinsvorteil in diesen Förderdarlehen, den sollte man nicht unterschätzen. Da gibt es auch einen Zinsrechner auf der KfW-Website. Klar, wenn ich das Geld auf der Bank liegen habe und weiß nicht, was soll ich damit tun, dann wäre natürlich die Zuschussvariante die interessantere Geschichte.
Also die Einzelmaßnahmen sinnvoller, weil da bekomme ich das Geld direkt.
Richtig, ja.
Und eben bei den ganzen Effizienzstufen ist es so, man leiht sich quasi Geld von der KfW und bekommt dann einen niedrigeren Zins.
Genau.
Bei was sind wir da ungefähr? 1-2%?
1, irgendwas.
Ja. 1, irgendwas. Und man bekommt auch noch einen Tilgungszuschuss, also quasi einen bestimmten Betrag, den man nicht zurückzahlen muss.
Genau. Der wird direkt von der Darlehenssumme abgezogen. Das heißt, meine Schuld vermindert sich sozusagen. Also es ist in dem Sinne auch ein Zuschuss, wenn man so will. Aber es ist eben immer gebunden an dieses Darlehen.
Genau. Und wie du sagst, es wird einfach wieder attraktiv, weil was verlangen die Banken momentan? 4%. Und dann, wenn man sich einfach Geld günstiger leihen kann, ist das schon spannend. Du hast schon dich und deine Kollegen angesprochen. Also hier kann man es nicht alleine machen. Man braucht einen Energieberater, eine Energieberaterin. Führ uns doch bitte auch hier durch die einzelnen Schritte, wie man zu dieser Förderung kommt. Was ist mein erster Schritt?
Also der erste Schritt ist hier auch wieder der Kontakt zum Energieeffizienzexperten. Ich formuliere das deshalb so, weil es ja da auch eine entsprechende Liste gibt im Internet, wo diese Energieberater, die sich so nennen dürfen, dann aufgeführt sind und bespricht mit dem zunächst mal den Plan. Um hier die Förderung zu beantragen, brauche ich erstmal diese Berechnung, auf welches Effizienzhausniveau ich dann auch komme mit meinen geplanten Maßnahmen. Und diese Berechnung könnte sein ein individueller Sanierungsfahrplan. Sie kann aber auch außerhalb des Sanierungsfahrplans gefertigt werden und dann in dieser, kommen wir später dazu, in der Baubegleitung sozusagen mitgefördert werden. So, und wenn das dann vorliegt, dann ist eben klar, ich erreiche ein Effizienzhaus 70 zum Beispiel, dann kann ich es auch beantragen. Mhm. Also ich muss schon auch die Stufe beantragen, die ich anstrebe.
Das heißt, wir planen jetzt erst alles mal und dann macht mir der Energieberater, die Energieberaterin den Plan und den Plan reiche ich dann quasi bei der BaFa ein oder bei der KfW?
Jetzt bei der KfW. Okay.
KfW ist die Kreditanstalt für Wiederaufbau, ist auch ein bisschen verwirrend, weil die Bank heißt so, aber auch der KfW-Effizienzhausstandard. So. Also es ist quasi namensgebend.
Diese KfW hat eben diesen Effizienzhausstandard geprägt. Ja. Das hat was eben mit dieser Fördersystematik zu tun, die es, ich glaube, seit binnen 20 Jahren gibt. Die wurde eben daraus herausentwickelt. Ich glaube, man verzichtet in der Zwischenzeit auch manchmal auf KfW-Effizienzhaus, sondern sagt nur noch Effizienzhaus, aber im Prinzip ist das noch so geläufig in der Umgangssprache. Genau.
Also wie gesagt, kann eben meistens bedeutet es die Bank, manchmal kann es eben auch das Effizienzhaus sein, aber es hängt ja beides zusammen, deswegen da nicht verwirren lassen. Genau, also man reicht es bei der KfW ein?
Ja, also streng genommen geht man zu seiner Hausbank,
okay.
Ja, weil die Hausbank ist in dem Fall die durchleitende Bank. Und die leitet es dann weiter an die KfW-Bank.
Okay. Ja. Genau. Und das muss ich aber der Bank natürlich sagen, dass ich das gern mit einem KfW-Kredit machen will.
Ja, das ist natürlich manchmal auch, ohne den Banken jetzt was Böses zu wollen, manchmal ein bisschen eine Hürde, ja, weil nicht jede Bank immer so wahnsinnig begeistert ist, das dann quasi über die KfW abzuwickeln. Manche haben da auch ihr eigenes Interesse. Also wenn man tatsächlich da Schwierigkeiten mit seiner Hausbank hat, dann gibt es auch die Möglichkeit auf der KfW-Website zu gucken, welche Bank im Umkreis meines Wohnorts ist akkreditiert für die KfW und dann könnte man da auch mal noch eine Alternative anfragen.
Genau, also nehmen wir an, der Antrag ist jetzt bei der KfW ankommen. Was passiert dann?
Gleiches Prozedere, zunächst mal wird der Antrag geprüft, wird im Regelfall dann, wenn man es ordentlich macht, dann auch bewilligt. Und dann darf man eben wieder im gleichen Maße eben beginnen, diese Maßnahmen umzusetzen.
Aber dann zahlt man es noch selber. Also zu welchem Zeitpunkt kommt dann das Geld?
Oder nee, sobald man darf, sobald es bewilligt ist, das Darlehen auch abrufen.
Ach, wunderbar. Ja. Okay.
Man sollte es auch abrufen, weil wenn man es zu lange stehen lässt, bekommt man da dann auch in der Zwischenzeit Verzugszinsen.
Okay. Oh.
Also man darf es abrufen. Man muss allerdings dann quasi am Ende sozusagen den endgültigen Nachweis erbringen, dass man das Effizienzhaus so umgesetzt hat, wie man es beantragt hat. Und dazu ist auch wieder der Energieberater notwendig, der das von externer Stelle sozusagen gegenüber dem Fördermittelgeber bescheinigt.
Okay, also das heißt nochmal für mich zum Rekapitulieren. Ich habe jetzt bei der Bank, hat mir den Antrag losgeschickt. Ich habe die Bestätigung bekommen nach, was ist so ein normaler Zeitraum, reden wir da über Wochen oder Monate?
Auch da zählt der Eingang. Ja. Auch da zählt der Eingang. Es kann schon mehrere Wochen dauern, muss man einfach so sagen. Ne? Das heißt, es sind keine Vorgänge, die dann binnen 1, 2, 3 Tagen, wie wir das heute so gewohnt sind, dann erledigt sind, sondern muss da schon mit mehreren Wochen und einem längeren Zeitraum rechnen.
Also nach ein paar Wochen kommt dann die Bestätigung. Ab diesem Moment kann ich mir dann quasi das Geld nehmen. Also ich kriege es dann auch nicht auf einen Schlag, sondern ich muss dann quasi jedes...
Ja, vielleicht schon nochmal zur Klärung. Also man kann über das Geld schon verfügen, auch nur gegen Nachweis,
okay. Ne?
Weil die Hausbank hängt ja da auch noch dazwischen drin. Aber so die technische Detailprüfung, die erfolgt quasi erst am Ende.
Okay, gut. Aber das heißt, ich gehe dann zu meiner Bank und sage, so heute war der Handwerker da, so und
genau.
So viel Geld. Gib mir das Geld, damit ich den Handwerker bezahlen
Richtig,
kann.
Genau. Und genau. Auch da wieder die Abstimmung mit dem Energieberater, ne, dass das nicht schief läuft, ne, dass ich da jetzt das Geld für was ausgebe, was gar nicht förderfähig ist, ja, sondern eben im Zweifel das dann immer erfragen.
Kam es schon mal vor, dass man die geplante Effizienzhausstufe nicht erreicht hat? Also nehme an, man hat angefangen zu renovieren und dann ist auf einmal ein unerwartetes Problem aufgetaucht. Was wird in so einem Fall passieren?
Also dann ist noch nicht alles verloren, aber dann muss man eben diese Berechnung nachführen, anpassen und dann möglicherweise mit der KfW reden, ja, was ist möglich, was ist nicht möglich. Manchmal muss man einen komplett neuen Antrag stellen. Mhm. Manchmal ist es auch in Ordnung, zum Beispiel gibt es auch den Fall, dass man manchmal sogar besser wird, ja. Und dann freut sich die KfW sozusagen, ja, dass man sogar dann besser wird, wie beantragt. Also grundsätzlich ist es kein, ich sage jetzt mal ganz salopp, es ist eigentlich kein Problem, aber man muss es eben in der Berechnung dann aktualisieren und eben kommunizieren, dass sich an der Stelle was geändert hat.
Das heißt aber, wenn ich jetzt unerwartet, also wenn wir jetzt ein bisschen vorsichtig geplant haben und sagen so, ja, am Ende, wir könnten so bei 55 rauskommen, wir können aber auch bei 40 rauskommen, wir tun es aber lieber mal für 55 anfordern, dann habe ich doch 40 geschafft, bekomme ich dann den höheren Tilgungszuschuss oder bekomme ich nur den für die 55?
Ja, eigentlich kriegt man immer nur das, was man beantragt okay, hat. Gut. Na, deswegen sage ich, in Absprache könnte es dann Sinn machen, einen neuen Förderantrag zu stellen.
Okay, ach, das geht.
Das muss aber in Absprache erfolgen, weil ja eigentlich soll man ja beantragen, bevor man beginnt.
Ja.
Na, deshalb in Absprache.
Okay, also auch da eine super gute Beratung. Ist einfach wichtig, dass die Energieberatung einfach schon
relativ... Ja, also ich verstehe aus Sicht des Sanierers, Saniererin, will man natürlich auch immer den Auftrag oder den Aufwand gering halten. Ne? Aber ganz wichtig ist hier immer diese Abstimmung, ne? Weil sonst hat man nachher was fertig Gebautes und der Energieberater steht vor vollendeten Tatsachen und muss irgendwas bescheinigen und sagt dann, ja Leute, das kann ich jetzt gar nicht mehr machen. Ja. Ne? Also deswegen kommunizieren ist da einfach wahnsinnig wichtig.
Wir hatten noch gar nicht darüber geredet, wie viel Zuschuss es gibt. Also ich werde die komplette Tabelle auch in die Shownotes quasi reinschreiben, weil es sind jetzt unheimlich viele Zahlen und bevor wir da jetzt alle vorlesen, sind wahrscheinlich alle eingeschlafen. Wir können ja vielleicht einfach mal beispielhaft die höchste Stufe und quasi die niedrigste Stufe nehmen. Zuerst klären wir nochmal um, weil es gibt für jedes Effizienzhaus zwei unterschiedliche Arten, also quasi normal sozusagen und wenn man zusätzlich die erneuerbare Energieklasse erfüllt. Erklär mir doch kurz oder erklär den Hörern doch kurz, was damit gemeint ist.
Wir hatten am Anfang ganz kurz angeschnitten, dass wir beim Effizienzhaus nicht auf das einzelne Teil des Effizienzhauses die Anforderungen liegen haben, sondern auf das Gesamte. Mhm. Und das bezieht sich letzten Endes auch auf die Anlagentechnik oder auf die Heizung jetzt in dem Sinn. Und jetzt ist es rein theoretisch möglich, Stand heute, dass man auch noch eine Effizienzhausstufe erreicht mit einem Anteil Gas zum Beispiel. Ne? Gerade also zum Beispiel Hybridheizungen oder sowas. Ja. Ja. Und wenn man jetzt eben gänzlich auf einen fossilen Energieträger verzichtet, dann hat man eine Wärmeerzeugung rein auf erneuerbare Energien und dann erreicht man diese EE-Stufe.
Genau, ja. Dann gibt es noch ein bisschen mehr Geld dazu.
Dann gibt es noch ein bisschen mehr Geld. Also sagen wir so, wenn man sinnvoll 70 oder 55 erreichen möchte, wird man ohnehin auf fossile Energieträger verzichten.
Also wir können es einfach mal für Effizienzhaus 40, also nehmen wir an, wir machen wirklich alles, was geht. Wir haben Effizienzhaus 40, wir haben die erneuerbare Energienklasse erfüllt, indem wir zum Beispiel mit Wärmepumpe heizen. Dann darf ich mir bis zu 150.000 Euro quasi leihen. Bis zu 25% davon bekomme ich als Tilgungszuschuss. Also bis zu 37.500 Euro muss ich dann quasi nicht zurückzahlen. Mhm. Das bekomme ich dann quasi geschenkt. Zum Vergleich.
Pro Wohneinheit.
Pro Wohneinheit. Ja, das bedeutet, das heißt, wenn ich eine Eigentumswohnung planen kann, dann sollte ich da ganz fest drüber nachdenken, weil dann bekomme ich dann statt 37.000 auf einmal das Doppelte.
Und
das
ist dann, genau.
Da sind wir dann schon wieder bei Beträgen, die sich dann schon ziemlich lohnen. Nur zum Vergleich, wenn ich es jetzt ohne erneuerbare Energieklasse bauen würde, dann wäre es der Zuschuss bei 24.000 Euro und ich dürfte mir 120.000 statt 150.000 Euro leihen. Zum Vergleich, es gibt auch, was ich auch sehr sympathisch finde, eine Denkmalstufe, also Effizienzhaus-Denkmalschutz. Weil natürlich so ein schönes, altes, denkmalgeschütztes Haus, also natürlich wer mit Denkmalschutz baut, der hat es wesentlich komplizierter zu bauen. Und dafür gibt es, wenn man mit erneuerbarer Energieklasse baut, immer noch bis zu 15.000 Euro Zuschuss und man darf sich hier auch bis zu 150.000 Euro leihen. Mhm. Genau. Wie gesagt, die ganzen Tabellen, die werde ich dann nochmal angeben, weil ich glaube, alles vorlesen wollen wir jetzt, wollen wir jetzt nicht. Aber das ist so quasi der Rahmen, in dem sich das Ganze bewegt. Wir hatten auch schon die Energieberatung angesprochen. Jetzt will ich natürlich wissen, was kostet das Ganze? Mit welchen Kosten muss ich rechnen? Wie oft kommt denn so ein Energieberater bei mir vorbei? Ja. Ich weiß, es ist eine gemeine Frage.
Also es ist natürlich immer abhängig vom Aufwand. Ne? Und es ist auch immer davon abhängig, wie der Aufgabenbereich des Energieberaters definiert ist. Also zum Beispiel gibt es im Zuge der Förderung ein Lastenheft, was dieser Energieberater zu erbringen hat. Aber darüber hinaus ist es ja auch denkbar, dass er zusätzliche Leistungen erbringt. Zum Beispiel, weil er Architekt ist oder Ingenieur ist und in dem Zuge eben noch weitere Leistungen erbringt, die er im Sinne der Förderung nicht machen müsste, aber kann.
Na? Gut, macht ja Sinn, wenn man irgendwie einen Umbau plant, dass man sich einen Architekten auch ranholt und sagt, so, wie könnte man das jetzt schön gestalten, wo können wir noch Räume raus, Wände rausreißen, wie bauen wir die Einliegerwohnung jetzt am besten ein? Ja.
Genau, sowas habe ich gemeint. Und dann ist es natürlich immer davon, wie ich hatte vorher gesagt, wenn ich eine Haustür tausche, brauche ich keinen Sanierungsfahrplan, brauche ich vielleicht auch nicht mal jetzt einen richtigen Planer, aber wenn es eben tatsächlich darum geht, dieses komplette Effizienzhaus zu verwirklichen, dann langen wir ja jedes Bauteil an. Mhm. Jedes substanzielle Bauteil langen wir an. Das ist bautechnisch und bauphysikalisch hochkomplex und das ist eine Ingenieursleistung. Also an der Stelle gibt es dann auch einen gewissen Aufwand. Ne? Aber die KfW fördert ja die Baubegleitung, also die Qualitätssicherung mit bis zu 50% des Honorars. Also auch das muss man nicht alleine bezahlen an der Stelle.
Bei den Honoraren kann es schon so sein, dass die schon in den Bereich gehen, den man jetzt als Tilgungszuschuss bekommt. Jetzt ganz platt gefragt, warum sollte ich dann überhaupt mir einen Energieberater holen? Warum sollte ich mir den ganzen Aufwand mit der Förderung machen, wenn ich im Endeffekt dann bei null rauskomme?
Ja, also im Optimalfall kommt man ja nicht bei null raus, sondern hat trotzdem noch einen leichten Vorteil. Aber man muss natürlich bei so einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung nicht nur die Investitionskosten ansetzen, sondern auch die Betriebskosten. Und da wir über sehr lange Zeiträume reden, weil ja ein Bauteil 40 Jahre lang genutzt werden kann im Regelfall, kommt da natürlich einiges an Heiz- und Betriebskosten zusammen. Also warum differenziere ich da nochmal? Weil zum Beispiel natürlich Wartung auch ein Thema ist und man muss dann natürlich Instandhaltung auch wieder rausrechnen. Also wenn man eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung macht, sollte man die Sowieso-Kosten trennen von den energetisch bedingten Mehrkosten. Sowieso-Kosten sind alle die Kosten, die dann anfallen durch Instandsetzung und Instandhaltung. Energetische Mehrkosten sind nur die Kosten, die zum Beispiel anfallen für die Dämmung. Der Vorteil der Förderung ist, dass er die Vollkosten berücksichtigt. Ja, also nicht nur die energetischen Mehrkosten sozusagen. Wenn man das jetzt über die gesamte Nutzungsdauer rechnet, dann ist man da immer im Plus. Ja, aber man darf natürlich nicht die Erwartungshaltung haben, ne, dass ich so eine Maßnahme oder so eine umfangreiche Sanierung zum Effizienzhaus, dass ich das binnen 5 Jahren bezahlt mache.
Oder dass ich dann irgendwie so einen riesen Batzen Geld habe und dann quasi danach in Geld schwimme, weil ich so viel Förderung.
Also es ist natürlich so, es ist natürlich stark abhängig von den Energiepreisen. Und das lehrt uns dann auch die Vergangenheit, wenn man natürlich die Energiepreise vor Kriegsniveau ansetzt, die sehr, sehr niedrig waren, kommt was völlig anderes raus, wie wenn wir die heutigen Energiepreise ansetzen. Wir haben zwar Preisbremsen mittlerweile, aber das bedeutet für die meisten Leute trotzdem noch die Verdopplung. Ja, die Verdopplung der Heizkosten. Und demzufolge schlägt sich das auch in der Wirtschaftlichkeit nieder. Also ich würde sagen, um jetzt hier was Konkretes zu nennen, ein Effizienzhaus, da ist schon die Chance, dass sich das binnen 15 bis 20 Jahren bezahlt macht.
Okay.
Ja? Einschließlich dann auch der Honorarkosten für den Planer. Ohne den wird es aber nicht gehen an der Stelle, das muss man so deutlich sagen. Ja.
Oder um es anders zu sagen, also die Förderung, also warum ich Förderung überhaupt bekomme, ist, dass ich nach der Renovierung ein Haus habe, das wirklich rundum durchdacht ist, das wirklich rundum effizient ist, wo einfach jede Maßnahme, die man gemacht hat, sinnvoll ist und aufeinander aufbaut. Also dass ich nicht einfach so aufs Blaue rein renoviere und dann, wie in der ersten Folge schon besprochen habe, dass ich nicht erst die Fenster mache und dann geht und dann die Wände sind aber zu schlecht.
Das ist ein guter Punkt, dass du das nochmal so erwähnst, weil man muss natürlich einfach auch nochmal vielleicht sagen, der Grund für die Förderung ist ja nicht, dass ich ohnehin was an meinem Gebäude machen müsste, sondern natürlich ist der Grund der Förderung Klimaschutz, Einsparung von CO2-Emissionen. Deshalb wird die gewährt und dann betrachten wir eben auch so längere Zeiträume, weil wenn das Haus jetzt einmal komplett saniert ist, dann soll es ja nach Möglichkeit auch möglichst lange, Jahrzehnte gut nutzbar sein und auch stehen bleiben.
Ja. Ich glaube, wir haben die Förderung in dieser Folge jetzt noch gar nicht beim Namen genannt. Es ist immer noch die Bundesförderung für effiziente Gebäude, BEG. Aber dieses Mal sind es nicht die EM, die Einzelmaßnahmen, sondern die Effizienzhausförderung sozusagen, nur damit wir es einmal offiziell benannt haben. Ich würde jetzt trotzdem noch gern die Frage stellen, ab wann rentiert es sich zu renovieren?
Ich würde ganz grundsätzlich sagen, immer wenn das Bauteil am Ende seiner Nutzungsdauer ist oder seiner Lebensdauer, könnte man auch sagen. Also immer dann, wenn ich ohnehin was tun muss, dann wäre natürlich der beste Zeitpunkt, in dem Zuge dann auch energetisch zu modernisieren. Jetzt ist natürlich die Frage, was sind weitere Indizien? Ja, also natürlich ist ein Gebäude, das in den 50er oder vielleicht 60er Jahren gebaut wurde, näher an diesem Sanierungszyklus, vielleicht auch schon drüber, wie ein Gebäude, das erst 2000 entstanden ist. Die Funktionstüchtigkeit hatte ich in der ersten Folge schon mal erwähnt. Also funktioniert denn mein Fenster noch? Kann ich es aufmachen? Kann ich es zumachen? Kann ich durchschauen? Schließt es einigermaßen dicht? Ja, das ist natürlich dann, das ist mal die Basis. Ja, und wenn das alles gewährleistet ist, ja, dann habe ich vielleicht gar nicht so eine hohe Notwendigkeit, an der Stelle was zu tun. Ich kann trotzdem was tun, aber dann sind es auch andere Voraussetzungen.
Und wie du vorher schon gesagt hast, also man kann sich ja immer mal beraten lassen, wenn man sich auch unsicher hat. Also
ja, einfach mal eine Einschätzung der vorhandenen Bausubstanz. Was ist zu erwarten? Also was kommt kurzfristig, was kommt mittelfristig, was eher langfristig? Und dann hat man zwar keine Garantie, aber man hat dann mal eine fachliche Meinung, die dann ein guter Baustein in der Entscheidungsfindung ist.
Ich würde es gerne einen kleinen Blick in die Glaskugel werfen. Ich weiß, es ist immer unheimlich schwer, so in die Zukunft zu schauen. Aber muss man Angst haben, dass es die Förderung für Renovierungen bald nicht mehr gibt? Oder glaubst du, dass es dann wahrscheinlich schon eher die nächsten Jahre eigentlich sicher die weitergibt?
Also ich würde zunächst mal weiterfassen und würde sagen, man muss zunächst mal überhaupt keine Angst haben vor einer Sanierung, okay. Ja, weil es ist jetzt auch nicht so, dass einem da alles über den Kopf wächst. Ich glaube auch nicht daran, dass man mit möglichst viel Druck viel erreicht. Ich weiß aber auch aus den letzten 15 Jahren, dass ohne einen sanften Druck meistens wenig passiert. Ja. Ja. Aus heutiger Sicht kann ich mir das nicht vorstellen, dass es keine Förderung mehr gibt. Okay. Ja, aber ich weiß nicht, was der Gesetzgeber macht.
Ja, gut, also ich meine, die Bestandsgebäude sind ja auch ein riesiger Hebel, mit dem man die Klimaschutzziele erreichen kann. Deswegen würde es mich jetzt auch sehr wundern, wenn da alles wegfallen würde. Aber wie gesagt, also genau passiert, weiß man nicht.
Also es könnte zum Beispiel sein, dass es in Zukunft andere Schwerpunkte gibt. Also was man momentan ja schon beobachten kann, du hattest diese Nachhaltigkeitszertifizierung vorher kurz erwähnt, da geht es darum, dass man nicht mehr nur das Augenmerk auf die Energieeffizienz legt, sondern dass andere Punkte mit reinspielen, Ressourceneffizienz, Massenmüllaufkommen, Entsorgung, Recycling und so weiter. Und das könnte zum Beispiel in Zukunft ein anderer Förderschwerpunkt sein, dass man sagt, wir setzen ganz bewusst zum Beispiel auf natürliche Dämmstoffe, ja, machen hier nicht mehr das Feld auf und sagen, dämme, egal, Hauptsache du dämmst, ne, sondern geben eben vor, sagen wir mal, mit was für Materialien. Oder dass man eben sagt, wir beziehen die Nutzung noch stärker hinzu. Ne? Also dass man jetzt zum Beispiel einfach sagt, ne, wenn ich natürlich wenig Energie verbrauche, ist es was anderes, wie wenn ich viel Energie verbrauche. Ich denke da an die vielen Saunalandschaften, die in den 70er und 80er Jahren in den Gebäuden entstanden sind, ne? Und so weiter und so fort.
Genau, also nur zur Erklärung. Die Förderung, die du angesprochen hast, das bezieht sich nur auf den Neubau. Das ist klimafreundlicher Neubau mit QNG-Siegel, genau. Und es ist einfach wesentlich nochmal umfassender und man muss wesentlich mehr Bedingungen erfüllen, um diese Förderung für den Neubau zu bekommen. Und da könnte es eben, wie du sagst, dass es dann auch auf die Renovierung übergeht, dass man zum Beispiel guckt, dass man mehr mit Recyclingprodukten baut, dass man sich nochmal die Lebenszyklus nochmal genauer anschaut, was passiert mit den Materialien dann, wenn sie quasi am Ende ihrer Lebenszeit sind. Genau. Aber momentan ist es noch nicht so bei der Renovierung. Schauen wir mal. Dann hätte ich noch eine letzte Frage zum Schluss. Wie finde ich einen guten Energieberater, eine gute Energieberaterin? Wie erkenne ich, ob die gut sind und ob die was drauf haben?
Ja, also letzten Endes ist das ja so eine Frage, die man auf jeden Lebensbereich anwenden kann. Ne? Wie finde ich denn das, was richtig für mich ist? Ich hatte vorhin diese Energieeffizienzexpertenliste des Bundes schon mal angesprochen. Einige unserer Bauherrenberater sind da auch gelistet, aber eben nicht flächendeckend momentan. Und in dieser Liste sind Energieberater aufgeführt, die berechtigt sind, diese Förderprogramme dann auch zu bestätigen. So, und jetzt muss man aber wissen, das sind 12.000 Menschen drin im ganzen Bundesgebiet und die haben alle eine unterschiedliche Vorbildung. Ja, also ich will jetzt an der Stelle niemand aus dem anderen Bereich diskreditieren oder so, aber ich würde schon sagen, es ist natürlich ein Unterschied, wenn ich jetzt gerade an der Gebäudehülle unterwegs bin, ist natürlich schon ein Unterschied, ob ich Architekt bin oder Ingenieur bin, hier also eine sehr umfangreiche Ausbildung genossen habe, also studiert habe, bauphysikalische Aspekte und so weiter kennengelernt habe, wie wenn ich jetzt eben aus einem Gewerk komme, wo ich zwar die handwerkliche Ausführung gut kenne, aber eben nicht die Zusammenhänge sozusagen. Und ich habe jetzt eben als Sanierungswilliger die Möglichkeit, in dieser Energieeffizienzexpertenliste mir ein bisschen anzuschauen, aus welchem Bereich kommt derjenige, mit welchem Netzwerk ist der verbunden und kann dann so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln, was der in seiner Ausbildung durchlaufen hat. Dann ist natürlich immer gut, wenn man vielleicht auch mal eine private Empfehlung bekommt. Und dann, ich habe es ein paar Mal schon gesagt, ich würde immer anfangen erstmal mit einer Einschätzung. Ja, ich würde immer jemanden erstmal einladen und sagen, bitte geben Sie mir mal eine Einschätzung, 1-2 Stunden, lassen Sie uns mal reden über die Sachen, bevor ich dann eine weiterführende Maßnahme in Auftrag gebe, weil diese Einschätzung hilft einem, komme ich mit dem zurecht, verstehe ich denn, kann der gut erklären, ist der auf meine Wellenlänge oder andersrum, den kann ich überhaupt nicht leiden, ja, und dann sind die Voraussetzungen natürlich furchtbar schlecht, mit dem eine weiterführende Maßnahme umzusetzen. Ja.
Gut, was man wahrscheinlich auch machen kann, sich schon mal anzuschauen, welche Projekte er begleitet hat, ob die relativ ähnlich zu den Projekten sind. Bringt das was?
Ja, ich sage mal, das ist natürlich immer der Wunsch von den Bauherren und das würde man so sagen. Hier muss man aber ganz klar sagen, wir haben heute im Punkt Datenschutz so hohe Bestimmungen. Dass es wahnsinnig schwierig ist, muss ich wirklich mal die Lanze brechen. Ja? Nicht nur für die Energieberater, auch für die Architekten oder für die ganzen Planer. Es ist schon sehr schwierig, Projekte zu veröffentlichen oder dann auch zu streuen oder auf der Webseite publik zu machen. Da brauchen Sie wahnsinnig viele Genehmigungen vom Bauherrn und da scheuen sich viele Leute davor. Also ich würde es vielleicht dann vielleicht auf einer kleineren Flamme eher machen. Klar, wenn jemand Referenzobjekte benennen kann, ist das immer toll, keine Frage. Aber nur allein davon würde ich es nicht abhängig machen.
Gut, also dann auf alle Fälle die Biografie anschauen und da den ersten Eindruck zu bekommen.
Man kann da ja auch ganz offen danach fragen. Ne? Ja. Ich meine, wenn Sie zum Arzt gehen, würden Sie ja auch mal fragen, sind Sie der richtige Facharzt und so weiter. Ne? Man kann ja dann einfach auch mal fragen, was haben Sie gemacht, wo kommen Sie her, wie ist Ihre persönliche Einstellung zu den Dingen und dann kann man ja da auch schon was rauslesen. Im Vorfeld die Kosten klären, du hattest ja auch angesprochen, also was erwartet mich denn dann auch? Ja, was ist denn der Umfang? Und dann muss man natürlich ein bisschen auch auf Bauchgefühl vertrauen und sagen, irgendwo Vertrauensvorschuss geben. Es gibt schon auch sehr gute Energieberater. Ne? Es gibt auch ein paar, die nicht so gut sind, aber das gibt es in allen Bereichen.
Ein Vorteil von den Energieberatern ist ja auch, dass die die Förderlandschaft der Region kennen. Kann ich dann eigentlich, also nehme an, es ist mein Dorf, gibt es eine Förderung, kann ich die staatliche und so eine regionale Förderung verknüpfen? Oder es hängt es auch wieder, ist es einzelfallabhängig?
Klares Jein. Also die meisten Förderungen, die mir jetzt bekannt sind, sind tatsächlich kumulierbar. Okay. Es gibt meistens immer so einen Topstop, also so eine Grenze. Ja. Oftmals sind es 60% der Investitionskosten. Da gibt es irgendwo eine Richtlinie, die besagt, dass das nicht überschritten werden darf. Aber dann ist es natürlich stark abhängig von der kommunalen oder regionalen Förderung. Wir sind ja hier in Stuttgart, da gibt es auch eine Stuttgart-Förderung.
Okay.
Ich habe da durchaus ein zwiespältiges Verhältnis dazu, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Das hat einfach was damit zu tun, wie die Abwicklung zu handhaben ist.
Okay. Ne? Aber was fördert die?
Stuttgart setzt einfach nochmal eigene Akzente. Okay. Ne? Also was sicherlich an der Stelle zum Beispiel vielleicht positiv zu erwähnen ist, ist, dass Stuttgart zum Beispiel das Dämmmaterial stärker fokussiert. Ja, also die sagen eben nicht, egal was du verwendest, sondern gerade recycelfähige Produkte, möglichst natürliche Dämmstoffe werden da bevorzugt, sage ich jetzt mal. Nachteilig kann ich auch sagen, finde ich einfach die Abwicklung, dass man dann nochmal andere Instanzen hat, wie jetzt an anderen Stellen, das macht es jetzt auch nicht einfacher, ja, muss man ganz ehrlich sagen.
Genau, aber auf alle Fälle nachfragen, hey, also was gibt es denn in der Region, was bietet mein Landkreis, was bietet mein Bundesland, was bietet vielleicht sogar mein Dorf oder Stadt an?
Natürlich, also nach Möglichkeit würde ich schon immer dazu ermuntern, diese Förderprogramme in Anspruch zu nehmen. Sie sind oftmals kompliziert, auch da hilft der Energieberater, aber wenn man es eben richtig machen will, und richtig bezieht sich nicht nur auf ideologische Gründe, sondern eben auch auf die Dauerhaftigkeit oder letzten Endes auch, wenn der Effekt spürbar sein soll, dann ist es meistens so, dass das Fördermittel eben sinnvoll ist und dann würde ich es auch in Anspruch nehmen. Dann darf man sich jetzt auch nicht abschrecken lassen von dem, was ich gerade sagte, dass es dann vielleicht von der Abwicklung auch bessere Möglichkeiten gibt, sondern da muss man den Weg dann halt einfach gehen.
Ja. Und wenn man Unterstützung bekommt, ist es doch eh.
Genau.
Du bist ja bei der BSB als Berater tätig. Erklär doch nochmal ganz kurz, wer die BSB ist.
Ja, der Bauherrenschutzbund ist ein Verein und wir haben uns eben zum Ziel genommen, die Bauherren, die Sanierer, die Modernisierer, manchmal auch nur die Renovierer, möglichst gut durch den Prozess zu begleiten. Das heißt, wir beraten in bautechnischen Aspekten wie in baurechtlichen Aspekten. Unsere Berater sind entweder Architekten oder Ingenieure, ausgebildete Sachverständige für Schäden an Gebäuden und oftmals eben auch noch Energieberater, um das alles sozusagen optimal miteinander zu verknüpfen. Und vielleicht ist das aber natürlich dann auch der Vorteil für jemanden, der sich für so eine Maßnahme interessiert, weil er die verschiedenen Punkte dann miteinander verknüpft bekommt.
Ja, wunderbar. Dann, Andreas, nochmal viel, viel Dank fürs Erklären. Und dann wünsche ich dir einen schönen Tag.
Ja, ich wünsche dir einen sonnigen Tag, Monika. Tschüss.
Ciao. Schaut in der Zwischenzeit auch gern auf unsere Seite hurrawirbauen.de. Dort haben wir viele Tipps für Bauherren, egal ob ihr renoviert oder neu baut. Und wir haben auch immer spannende Gewinnspiele. Und schaut auf unsere Instagram-Seite familyhome_magazin.